Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Am Ende eines Tages, der noch einmal dominiert war von den Erinnerungen an den D-Day vor genau 75 Jahren. Von den Feierlichkeiten an der Küste der Normandie berichten wir gleich. Wir schauen außerdem hier bei uns in Deutschland auf die Lage bei den Grünen. Der Deutschland-Trend der ARD sieht sie heute zum allerersten Mal als stärkste Kraft, noch vor der Union. Dazu gleich Fragen an den Bundesgeschäftsführer der Partei, an Michael Kellner. Und auch das ein Thema heute, das Ende im Gerichtsverfahren um den Serienmörder und ehemaligen Krankenpfleger Nils Högl. Noch einmal hieß der Richterspruch heute lebenslang Gefängnis. Zunächst ins Ausland, nach Frankreich. Dieser 6. Juni, das war ein Gedenktag heute, den es so in dieser Form wohl nicht noch einmal geben wird. Es gibt einfach immer weniger Zeitzeugen, die den D-Day in der Normandie miterlebt haben. Die Landung alliierter Truppen an der französischen Küste heute vor genau 75 Jahren. Schon gestern hat es erste Feierlichkeiten auf der britischen Seite gegeben, heute nun der große Festakt in Frankreich. Mit dabei auch zahlreiche amerikanische Veteranen, die mit dabei waren an diesem Tag im Juni 1944 und die jetzt trotz ihres hohen Alters noch einmal angereist waren. Barbara Kostolnik berichtet.
Am Gedenkstein des Strandes von Colville-sur-Mer, besser bekannt unter dem Namen Omaha Beach, dem Strandabschnitt, an dem die US-Truppen gelandet waren, sitzt Carl Peterson in seinem Rollstuhl. Der Wind pfeift, ein Hubschrauber kreist, aber Carl lässt sich nicht beirren. Wir sind mit unserer 29. Division genau hier unten gelandet, mit unserem Schiff, auf dem 20 Panzer transportiert wurden. Ein Riesenschiff. 75 Jahre ist das her.
75 years ago,
erzählt der alte Herr. 94 Jahre ist er, geboren sehr passend in Omaha, Nebraska. Damals am D-Day war er gerade 19 geworden und das Morgengrauen machte seinem Namen alle Ehre. Ich bringe meine Erinnerungen mit hierher zurück, viele Erinnerungen. Ich will sie eigentlich gar nicht, aber sie sind nun mal da. 75 Jahre später ist auch Donald Trump da, an jenem Strandabschnitt, an den sich direkt ein riesiger Soldatenfriedhof anschließt. 23.000 US-Soldaten sind gefallen während der Operation Overlord. Insgesamt hatten die Alliierten 156.000 Mann aktiviert, um die deutschen Stellungen an der Küste der Normandie zu durchbrechen.
It's a very, sacred thing for me.
Das ist ein heiliger Ort für mich, betont Joe aus Georgia am Strand von Omaha Beach. So viele Menschen haben ihr Leben verloren für die Freiheit. Wir haben gewonnen, weil sie sich geopfert haben.
Their sacrifice.
Auch der amerikanische Präsident wählt an diesem sonnigen Tag in Omaha Beach Worte voller Pathos, unter anderem für die 160 anwesenden US-Veteranen.
You are among the very greatest Americans.
Sie gehören zu den größten Amerikanern, die es jemals gab. Sie sind der Stolz unserer Nation, der Ruhm unserer Republik. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen.
And we thank you from the bottom of our hearts.
Zuvor hatte der französische Präsident Macron ebenfalls den Veteranen gedankt und ebenfalls die Größe der USA beschworen. Diese Größe, zum deutlichen Missfallen Trumps, allerdings etwas anders definiert.
Nous savons ce que nous devons à l'Amérique.
Wir wissen, was wir Amerika schuldig sind. Dem Amerika, lieber Präsident Trump, das immer dann am größten war, wenn es für die Freiheit der anderen gekämpft hat.
Qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres.
2 Stunden zuvor, am frühen Morgen, hatte Emmanuel Macron die britische Premierministerin Theresa May begrüßt an einem anderen Strandabschnitt in Vers-sur-Mer. Am Gold Beach legten sie den Grundstein für eine Gedenkstätte für die britischen Gefallenen. Es dürfte einer der letzten internationalen Auftritte Mays gewesen sein. Sie war sehr gerührt und dankte Macron für seine Unterstützung.
Thank you, President Macron, for your support to ensure a lasting monument to the service and sacrifice of those who fought in the Battle of Normandy.
Am Ende standen sie noch einmal zusammen. Macron und May, ein Dudelsackpfeifer spielte, die Veteranen salutierten. Und die britische Premierministerin sinierte.
It's almost impossible to grasp the raw courage it must have taken that day.
Es ist fast unmöglich, den Mut zu erfassen, den es an jenem Tag gebraucht hat, um sich in das kriegerische Getümmel zu werfen. Niemand hatte Gewissheit darüber, was der 6. Juni bringen würde.
What the 6th of June would bring.
Wie es mit Europa weitergeht, mit dem Brexit, weiß heute auch keiner. Mut wird es auf jeden Fall brauchen, um ein stabiles Europa der Zukunft zu bauen. Mut und Erinnerung.
Die Feierlichkeiten zum Erinnern an den D-Day, an der Küste der Normandie heute vor genau 75 Jahren. Barbara Kostolnik berichtete. Damit kommen wir nach Deutschland. Es sind Zahlen, die einiges durcheinander bringen könnten im deutschen Parteiensystem. Der Aufwind bei den Grünen, der geht nämlich immer weiter. Im aktuellen Deutschland-Trend der ARD ist die Partei inzwischen erstmals stärkste Kraft, noch vor der Union. Ellen Eni hat die genauen Zahlen.
Wenn man die Bürger fragt, welche Partei im Moment die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft hat, dann antwortet jeder Vierte die Grünen. 27% sagen das aktuell über die Partei, 10 Punkte mehr als vor der Europawahl. Von der Union sagen 12%, dass sie die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft habe, 6 Punkte weniger als vor der Europawahl. Die übrigen Parteien werden nur von 2-4% der Bürger genannt. Fast jeder Zweite hat allerdings keine Partei genannt oder sich nicht zu dieser Frage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend geäußert. In diesem Zusammenhang sind auch die deutlichen Verschiebungen zu sehen, die bei der aktuellen politischen Stimmung zu beobachten sind. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 25%, 3 Punkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Die SPD verliert 6 Punkte und kommt auf 12%, rekordtief im Deutschlandtrend. Die AfD verbessert sich um 1 Punkt und landet bei 13%. Die FDP liegt stabil bei 8%, die Linke verliert 2 Punkte und kommt auf 7%. Die Grünen gewinnen 6 Punkte hinzu und kommen auf 26%. Damit erreichen sie ihr Rekordhoch im Deutschlandtrend und sind damit zum ersten Mal bei der Sonntagsfrage stärkste Kraft.
Ellen Eni über das Umfragehoch bei den Grünen. Wir hören gleich, was der Bundesgeschäftsführer der Partei, Michael Kellner, dazu sagt. Zunächst aber ein Blick noch nach Bremen. Dort wird jetzt nämlich ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis immer wahrscheinlicher. Politinsider nennen so etwas R2G. Die Grünen haben sich schon dafür ausgesprochen, auch die Linkspartei will es und die SPD wird morgen, also am Freitag, entscheiden. Es wäre das erste rot-rot-grüne Bündnis in einem westdeutschen Bundesland. Aus Bremen, Volker Lenz.
Szenenapplaus für die Bremer Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schäfer. Diese hatte vor mehr als 300 Parteimitgliedern zuvor eindrücklich für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis und entsprechende Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken in Bremen geworben.
Wir haben die größte Übereinstimmung, nicht nur was Klimaschutz angeht, ob es die Kinderarmut ist. Es sind eben auch Fragen rund um die Innenpolitik, um die Bildung, rund um die Flüchtlingspolitik. Und das ist eindeutig bei Rot-Grün-Rot eine wesentlich größere Schnittmenge, als es bei Jamaika gewesen wäre.
Nach der Bremen-Wahl können die Grünen entscheiden, wem sie zur Regierung verhelfen. Die CDU hatte zwar nach über 7 Jahrzehnten die SPD als stärkste Partei überholt, für einen Wechsel im Rathaus bräuchte sie aber die FDP. SPD, Grüne und Linke dagegen hätten die größte Mehrheit. Der Grünen-Landesvorstand begründete am Abend vor der Basis, warum er ein Jamaika-Bündnis für ein, so wörtlich, größeres Risiko hält. Mit den Liberalen gebe es inhaltlich die wenigsten Übereinstimmungen in der Wirtschafts- oder Verkehrspolitik und vor allem in der Bildung. Das Vertrauen in die FDP, auch mit Blick auf die Bundespolitik, sei zu gering für eine Koalition. Ansonsten versuchte die Grünen-Spitze, die Partei als Kraft der Mitte darzustellen. Als Linksbündnis will Landessprecher Hermann Kuhn Rot-Grün-Rot nicht ansehen.
Die Grünen haben sich in Bremen erkämpft, dass ihr Platz in der Mitte des Parlaments ist und nicht am Rand. Wir Grünen regieren heute in den Bundesländern in unterschiedlicher Konstellation. Nicht, weil wir alles mitmachen, sondern weil wir mit unseren Werten, Themen und Zielen und so in der Lage sind, Bündnisse zu schmieden mit Parteien für Koalitionen.
Am Ende waren es nur vereinzelte Stimmen, die bei den Bremer Grünen gegen Rot-Grün-Rot waren. Kritiker der Parteibasis störten sich allerdings daran, dass die abgestraften Sozialdemokraten weiter an der Macht bleiben dürfen und die Grünen ihnen dabei helfen.
Unsere Aufgabe ist es wirklich, mutig zu sein und tatsächlich jetzt die Chance zu ergreifen, einen Wandel herbeizuführen. Wir brauchen wirklich eine deutliche Veränderung, ein Signal, dass wir verstanden haben, was von uns erwartet wird.
Die Grünen-Verhandlungsführerin bei den Sondierungen in Bremen, Maike Schäfer, rief ihre Partei dagegen zu mehr Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit auf.
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir dieses Bündnis eingehen und irgendwie den Wahlverlierer damit auch wieder zur Regierungsbeteiligung helfen. Wir sind nicht der grüne Steigbügel für die SPD und deswegen haben wir Erwartungen an die SPD.
Schäfer kündigte harte Verhandlungen in den Punkten Verkehrswende, Klimaschutz und Kohleausstieg an. Außen vor blieb, dass es auch mit dem zweiten Partner, den Linken, noch inhaltliche Differenzen gibt, zum Beispiel in der Finanzpolitik. Die Bremer Linke will die Schuldenbremse wieder abschaffen. Ein Aufweichen des Schuldenverbots ist mit den Grünen aber nicht zu machen. Ungeachtet dessen beschloss auch ein linken Parteitag am Abend, Koalitionsverhandlungen für ein Dreierbündnis unter SPD-Führung aufzunehmen. Viele Mitglieder bezeichneten die Koalitionsverhandlungen als Chance. Sie forderten, selbstbewusst in die Gespräche zu gehen. Ein Regierungsbündnis mit SPD, Grünen und Linken wäre das erste in einem westdeutschen Bundesland.
Volkert Lenz berichtete, die Grünen liefern also jede Menge Gesprächsstoff an diesem Donnerstagabend. In Bremen wollen sie ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis. Wir haben es gerade gehört, und bundesweit befinden sie sich in einem Rekordumfragehoch. Laut ARD Deutschlandtrend sind sie aktuell die stärkste politische Kraft in Deutschland mit 26%. Ich habe heute Abend kurz vor der Sendung den Bundesgeschäftsführer der Grünen gefragt, Michael Kellner, wie schwer das ist, bei solchen Zahlen noch die Bodenhaftung zu bewahren.
Es ist insofern einfacher, weil ich mich erinnere, wie wir vor 2 Jahren noch ganz andere Werte hatten. Und wir sehen ein Parteiensystem riesig in Bewegung. Und ehrlich gesagt geht es mir darum, Wahlen zu gewinnen und Umfragen. Nachwahlen mögen zwar schön sein, sind aber auch nicht sonderlich relevant.
Die sind da, zumindest kann man das jetzt sagen, auf einmal so auf dem Status einer Volkspartei. Sind Sie darauf vorbereitet?
Na, wir haben für uns ja einmal bewusst gesagt, dass wir nicht Volkspartei sein wollen. Volkspartei ist für uns ein Begriff aus dem 20. Jahrhundert. Nach Beliebigkeit, nach Ecken und Kanten abschleifen. Wir sind eine Bündnispartei. Alle, die mitmachen wollen, voran mit echtem Klimaschutz, voran mit Europa, sind eingeladen, aber eben nicht Ecken und Kanten vorbereiten. Und ja, natürlich sind wir als Partei und ich als Parteimanager natürlich von einer riesigen Aufgabe auch. Wir machen das mit einem Fünftel der Mitgliederzahlen für andere Parteien. Deswegen freue ich mich immer so, wenn wir weitere Mitglieder gewinnen. Wir haben ja auch einen großen Mitgliederzuwachs. Aber dieser Prozess, uns selbst zu stärken, mehr Menschen reinzubekommen, das ist natürlich wichtig für uns, gerade auch in diesen Zeiten.
Aber die Gefahr ist natürlich da, dass viele jetzt nur sagen, die Grünen ja sind für uns wählbar wegen diesem Top-Thema Klimaschutz. Aber hinterher, wenn es um das politische Alltagsbrot sozusagen geht, das Schwarzbrot, da sieht es doch bei den Grünen recht dünn aus. Wie wollen Sie sich da programmatisch aufstellen, damit solche Werte 26% auch in Wahlen zu halten sind?
Also wir sind ein Vollsortimenter mit unseren programmatischen Angeboten. Und ja, wir haben jetzt gesehen, bei der Europawahl war Klima ein riesiges Thema. Ein riesiges Thema seit der Dürre im letzten Sommer ist es, glaube ich, in der breiten Bewusstsein angekommen, dass die Klimakrise da ist. Aber wir haben diese Europawahl auch deswegen so stark gewonnen, weil wir es deutlich gemacht haben, dass wir leidenschaftlich für Europa streiten und es verbessern wollen. Das war ja deutlich und klar. Und wir haben auch immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, auch besonders intensiv in den letzten Monaten, diese Frage von sozialer Zusammenhalt, Gerechtigkeit, das gehört zu uns dazu. Und natürlich ist auch noch eine Stärke, die wir haben, die uns, glaube ich, breit zugeschrieben wird, dieses Eintreten für Vielfalt und Weltoffenheit, was ja in einer ganz neuen Form auf einmal wieder angegriffen ist in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren. Und das alles gibt uns eben auch ein Profil mit Ecken und Kanten.
Aber Sie konnten ja im Grunde in den letzten Jahren immer so ein bisschen aus dem luftleeren Raum oder von den Wolken her argumentieren. In Regierungsverantwortung im Bund und auch auf europäischer Ebene waren Sie ja eigentlich nicht. Wie schwer ist das jetzt, diesen Weg zu finden hin zu einer Position, in der Sie auf einmal wieder in Regierungsverantwortung kommen könnten?
Wir haben ja vor 2 Jahren sehr ernsthaft Jamaika sondiert, auch wenn das ja gar nicht unser Traum war in der Bundestagswahl. Aber wir haben das gemacht, um eine große Koalition zu verhindern, um unsere Themen wie echten Klimaschutz, wie eine Stärkung Europas, wie bezahlbares Wohnen voranzubekommen. Das ist ja nicht an uns gescheitert, das ist ja die FDP davon gehoppelt. Und ehrlich gesagt, ein Teil unseres Umfrageerfolges kann man zurückführen auch auf diese Sondierung. Wir haben gesehen, dass danach der Zuspruch, dass wir mit aller Ernsthaftigkeit und auch mit Suche nach Kompromissen da reingegangen sind, das hat uns, glaube ich, sehr viel Anerkennung gebracht. Und deswegen ist der Wunsch von uns, ja, zu gestalten für unsere Inhalte, ist vorhanden. Und natürlich ist das eine riesige Aufgabe, aber wir drücken uns da ja nicht weg vor. Und das haben wir ja schon bei den Sondierungen gezeigt und das zeigen wir ja auch in den sehr unterschiedlichen Landesregierungen, an denen wir beteiligt sind.
Wer soll denn bei Ihnen Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden?
Die Debatte lasse ich mir nicht aufdrücken zu einem Zeitpunkt, wo klar ist, es steht da nicht mal ein Wahltermin fest. Und ich meine,
es könnte ja bald soweit sein.
wir haben da gerade auch eine Lehre gesehen und das ist auch eine Stärke von uns, dass wir als Team agieren, als Team funktionieren und jetzt Personaldebatten zu führen, das erscheint mir nicht das Erfolgsrezept. Und natürlich, wir klären die Fragen dann, wann sie anstehen, aber es gibt noch gar keinen Wahltermin und deswegen nicht jetzt.
Aber muss man nicht, wenn man solche Zahlen sieht, 26% in einer Umfrage, muss man sich dann als Partei nicht fragen, da müssen wir jetzt jemanden nach vorne stellen, der den Leuten zeigt, diese Verantwortung übernehmen wir auch?
Ja, ich gebe Ihnen recht, dass für erfolgreiche Wahlkämpfe auch eine Personalisierung dazugehört. Ja, es ist ein Inhalt total entscheidend, aber natürlich gibt es einen Wunsch, ja nicht nur von Ihnen als Journalist, sondern natürlich auch in der Bevölkerung auch die Personen zu sehen. Und da sind wir ja auch stärker geworden in Personalisierung, weil das einfach auch dazugehört. Ich habe das schon mal erlebt. Ich habe nach Fukushima, gab es schon mal eine Debatte, da hieß es, das meine ich jetzt nicht auf Sie bezogen, aber da hieß es auch, ja, die Grünen sollten einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Ja. Ein Jahr später wurde dann geschrieben, ja, die Grünen waren größenwahnsinnig und wollten einen Kanzlerkandidat aufstellen, obwohl sie auch damals gesagt haben, wir warten das ab. Aber deswegen ist es meiner Überzeugung nach richtig, es dann zu entscheiden, wenn es ansteht.
Herr Kellner, dann lassen Sie uns über Bremen sprechen. Da läuft jetzt alles auf ein rot-rot-grünes Bündnis zu. Die Bremer Grünen zumindest sind auf jeden Fall dafür. Wie glücklich sind Sie darüber?
Ich finde das für Bremen die richtige Entscheidung. Das passt zu der Stadt. Wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche Koalitionen, weil wir ja so ein Parteiensystem, so einen Umbruch haben. Ich meine, das muss ich mal vorstellen, ja. In Bremen reicht es nicht mehr für Rot-Grün. Das ist ja die eine bittere Nachricht dieses Wahlabends gewesen. Das war ja das auch, wo es die meisten Schnittmengen gegeben hätte.
Aber die Bremer Grünen wollen zumindest dem ganz großen Wahlverlierer dieses Wahlabends dann nochmal in Regierungsverantwortung helfen, der SPD.
Ja, die SPD regiert da schon lange und nach meinem Eindruck, was ich jetzt aus den Sondierungen gehört habe von den Grünen aus Bremen, war das so, dass es schon auch die Gemeinsamkeit gab, dass sich da was ändern muss in der Stadt und dass die Politik besser und anders werden muss, dass es eine Verkehrswende geben muss, die lange Zeit gestockt hat, dass es vorangehen muss, auch mit lokalen Fragen von Klimaschutzmaßnahmen, dass einerseits die Frage von Haushaltskonsolidierung in Bremen verbunden wird, aber auch mit notwendigen Investitionen, für die wir stehen. Also da gab es in den Gesprächen, ich war da ja nicht dabei, gab es aber den Eindruck, man hat sich ja mit allen Parteien, SPD, Linken, CDU, FDP getroffen, gab es halt, und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, programmatisch die meisten Überschneidungen in Bremen mit SPD und Linker.
Wären das auch im Bund Ihre bevorzugten Koalitionspartner?
Im Bund sehen wir ja ein Parteiensystem, was so im Fluss ist und das wir wirklich auch als Grüne ja schon seit längerem, das haben wir ja schon seit Ende 2013, 2014 gesagt, dieser Streit, den wir auch lange bei uns in der Partei hatten, das ist meine Lieblingsoption, das ist deine Lieblingsoption und dass wir diesen Streit beendet haben, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf unsere Überzeugung und Inhalte und prüfen in einem Parteiensystem, was so im Wandel ist, ja, wo ich nicht weiß, wie die Umfragen in 3 Monaten, geschweige denn in einem Jahr sind, prüfen wir, was geht und was geht eben auch nicht mit sehr unterschiedlichen Partnern. Und deswegen bleiben wir bei diesem Kurs, dass wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen und bereit sind, mit allen Parteien außer der AfD zu reden.
Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Kellner, für Ihre Zeit.
Sehr gern. Schönen Abend.
23.28 Uhr, Sie hören das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Um die deutsche Flüchtlingspolitik ist es ruhiger geworden in den letzten Monaten. Ein Streit ist aber immer wieder hochgekocht. Da ging es um die brisante Frage, wer eigentlich die Kosten übernehmen soll. Für die vielen Menschen, die in Deutschland angekommen sind und die erstmal Unterkunft, Verpflegung und Sprachkurse brauchen. Ist das jetzt Sache der Länder oder muss der Bund zahlen? Da wurde, wie gesagt, lange gestritten. Heute haben sich nun alle Beteiligten auf eine Lösung verständigt. Volker Finthammer hat die Einzelheiten.
Das war am Ende ein harmonischer Auftritt, den Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Sprechern der Ministerpräsidentenkonferenz, dem Hamburger ersten Bürgermeister Peter Tschentschner, SPD, und dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans da am Nachmittag präsentierten. Und die wichtigste Verständigung ist tatsächlich die über die künftige Finanzierung der Flüchtlingskosten. Da gab es bislang ja nur eine Vereinbarung für das laufende Jahr, nicht aber für die darauffolgenden. Und genau auf die hat man sich heute verständigt.
Wir setzen dabei die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug fort. Wir übernehmen als Bund auch weiterhin einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Millionen wie bisher. Und die im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz festgelegte Bundesbeteiligung für Asylbewerber, das sind 670 Euro je Verfahrensmonat, wird in den Jahren 2020 und 2021 fortgeführt,
erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel und machte damit deutlich, dass der Bund bereit ist, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Konkret geht es um Zusagen in der Höhe von 3,35 Milliarden Euro für das Jahr 2020 und 3,15 Milliarden im Jahr 2021, was von den beiden Ländervertretern als großer Erfolg gewürdigt wurde.
Und damit ist, auch wenn es sich um eine Reduktion handelt, Planungssicherheit geschaffen worden. Es wird eine Kraftanstrengung weiterhin bleiben, die Menschen zu integrieren. Aber wir stellen uns dieser Verantwortung, auch das ist Gegenstand gewesen der heutigen Beratung,
sagte der Ministerpräsident des Saarlandes Tobias Hans. Und sein Hamburger Kollege, der erste Bürgermeister Peter Tschentschner, der verwies darauf, dass man den ersten Vorschlag des Bundes, der noch sparsamer gewesen wäre, nicht akzeptieren wollte, wegen der geplanten Pauschalregelungen, die jetzt noch geändert wurden, zumal sich der Bund zudem noch großzügiger zeigt.
Das ist ein sehr großer Erfolg, denn wir haben bis vor kurzem keine Sicherheit gehabt, wie es ab 2020 weitergeht. Ich glaube, dass es sinnvoll und auch erforderlich ist, dass diese Sicherheit jetzt für alle Beteiligten hergestellt ist. Und deswegen finde ich, dass, obwohl es natürlich jetzt ein wichtiger Schritt noch für die Länder ist, die Integrationsbemühungen auf gleichem Niveau fortzuführen, dass das ein wichtiges Ergebnis ist.
In diesem Jahr unterstützt der Bund die Länder bei den Flüchtlingskosten mit rund 4,7 Milliarden Euro. Ohne eine Verständigung wäre diese Vereinbarung jedoch zum Jahresende ausgelaufen. Eine weitere Einigung in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin betrifft die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den Ländern. Auch die sollen ab dem Jahr 2021 dauerhaft mehr Geld erhalten. Und zwar sollen rund 4 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich an die Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehen, um dort etwa mehr unbefristete Stellen zu schaffen.
Volker Fintermar berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Was da heute in einem Gerichtssaal in Bremen zu Ende gegangen ist, das grenzt an das menschlich Fassbare. Ein Krankenpfleger, ein Mann, der, wie der Begriff schon sagt, Kranke eigentlich pflegen soll, ein Mann, dem sich Menschen anvertrauen. Dieser Mann mit Namen Nils Högl hat dieses Vertrauen in sein Gegenteil verkehrt und Menschen nicht etwa gepflegt und versorgt, sondern sie heimlich vergiftet. In mehr als 85 Fällen hat das zum Tod geführt. Dafür muss er jetzt lebenslang im Gefängnis bleiben. Mareike Lange.
Für das Gericht ist erwiesen, dass Nils Högl weitere 85 Menschen getötet hat. In 15 Fällen hat der Richter den ehemaligen Krankenpfleger freigesprochen. Gerichtssprecherin Melanie Bitter.
Es sind eben Zweifel verblieben. Der medizinische Sachverständige hat in diesen 15 Fällen allein die Möglichkeit in den Raum gestellt einer Täterschaft. Heißt, die Täterschaft Nils Högls war in diesen Fällen nur denkbar. Weil weitere Beweismittel hier nicht hinzugetreten sind, verblieb die Täterschaft letztendlich im Raum des Möglichen. Darauf kann kein Gericht in einem Rechtsstaat ein Urteil stützen.
Soweit die klaren juristischen Fakten. Richter Bührmann fand andere Worte, um den Prozess zu charakterisieren. Högls Schuld sei so groß, dass man sie kaum erfassen könne, sagte der Richter. Die Kammer sei sich vorgekommen wie ein Buchhalter des Todes. Högl habe die Würde der Patienten mit Füßen getreten. Bührmann machte deutlich, in Amerika wäre der ehemalige Krankenpfleger zu einer Freiheitsstrafe von 1275 Jahren verurteilt worden. So etwas gäbe es in Deutschland nicht. Die Staatsanwaltschaft ist mit der lebenslangen Freiheitsstrafe und der festgestellten besonderen Schwere der Schuld zufrieden. Oberstaatsanwalt Martin Kotziolek.
Wir müssen sehen, dass wir ein wirklich umfangreiches Ermittlungsverfahren geführt haben. Die Arbeit der Soko Cardio hat ein gewaltiges Ausmaß gehabt bei dem Versuch, eben die Mordserie aufzuklären. Diese Arbeit hat heute in ganz wesentlichen Punkten ihre Bestätigung gefunden.
Der ehemalige Krankenpfleger Nils Högel nahm den Schuldspruch reglos auf. Das Gesicht des 42-Jährigen sah aufgequollen aus, er wirkte müde. Das Strafmaß war zu erwarten, sagt seine Rechtsanwältin Ulrike Baumann. Wie sich ihr Mandant jetzt fühlt, wisse sie aber nicht.
Der ist eine Sekunde nach der Urteilsverkündung zurückgeführt worden. Da hat man keine Zeit. Das werden wir jetzt in aller Ruhe mit ihm erörtern.
Sichtlich erleichtert waren die rund 120 Angehörigen. Für sie geht heute eine emotionale Achterbahnfahrt zu Ende. Für einige war es dann aber doch zu viel. Sie mussten den Saal vorzeitig verlassen. Denn jeder Fall wurde noch einmal vom Richter einzeln genannt. Name, Sterbedatum und die Todesursache. Was viele der Nebenkläger bereits ahnten, überwältigte sie dann doch, als der Richter es aussprach. Nils Högel habe ihre Angehörigen ermordet. Andrea Wennecker ist eine der Nebenklägerinnen. Sie hatte nach dem Urteil Tränen in den Augen.
Wenn dann so ein Urteil gesprochen wird, dann kriegt man schon eine Gänsehaut. War sehr emotional. Wir sind froh, dass wir es jetzt hinter uns gebracht haben. Und das war jetzt auch das Letzte, was wir für unseren Papa tun konnten. Ich denke, wir haben alles nochmal gegeben, dass er auch seine gerechte Strafe dafür kriegt. Und ja, wir haben das jetzt in unserer Familie für unseren Papa gemacht.
Die Angehörigen hoffen nun, dass sie ihren inneren Frieden finden können und endlich mit dem Fall Nils Högel abschließen können. Und dem ehemaligen Krankenpfleger ist heute vielleicht deutlich geworden, dass eine lebenslange Haftstrafe in Deutschland auch lebenslang sein kann.
Mareike Lange über das Ende des Verfahrens um den Krankenpfleger Nils Högel. Wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. In Berlin wurde heute der erste sogenannte Plastikatlas vorgestellt. Die Studie vergleicht die weltweite Plastikmüllflut. Deutschland kommt dabei besonders schlecht weg. Thomas Simon.
Recycling in Deutschland funktioniert nicht, unsere Böden sind stark mit Mikroplastik verschmutzt und die Politik handelt nicht. Das sind einige der Botschaften, die im ersten Plastikatlas stehen. Die Autoren wollen damit eine Debatte um die weltweit wachsende Plastikindustrie anstoßen. Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, fordert strenge Regeln für die Hersteller von Plastikprodukten. Es sei an der Zeit, dass nicht nur die Verbraucher durch Verbote zum Handeln gezwungen würden. Eine im Plastikatlas enthaltene Umfrage zeigt, dass die Deutschen das genauso sehen. Fast 9 von 10 Deutschen wünschen sich eine stärkere Beteiligung von Unternehmen an Kosten, die durch Plastikmüll entstehen. Sie wären gleichzeitig auch bereit, nach Strohhalmen und Wattestäbchen auch auf andere Einwegplastikartikel zu verzichten. Das sagen mehr als 80% der Befragten. Auf welcher Ebene die Politik handeln muss, das wird im Plastikatlas nur im Ansatz behandelt. Für BUND und Heinrich-Böll-Stiftung sind alle gefragt. Von verpflichtenden Vorgaben in Deutschland bis zu einer globalen Plastikkonvention der Vereinten Nationen.
Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš steht immer mehr unter Druck. Es geht um umstrittene Subventionen, die er für ein Unternehmen erhalten haben soll. Marianne Allweis.
Keine Woche nach dem ersten Rechnungsprüfungsbericht der EU-Kommission sorgt ein zweites Schreiben aus Brüssel für Aufregung in Prag. Dieses Mal geht es um Agrarsubventionen und auch dieses Mal heißt es, dass der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš wegen seines Agrofert-Konzerns nach wie vor in einem Interessenskonflikt steht. Mindestens 2,5 Millionen Euro seien seit Februar 2017 unrechtmäßig ausgezahlt worden. Landwirtschaftsminister Miroslav Toman kündigte an, keine Gelder aus dem staatlichen Interventionsfonds mehr an Agrofert zu überweisen, bis die Vorwürfe geklärt sind. Der sozialdemokratische Politiker steht selbst unter Druck. Der Fonds wird auch keine Projekte mehr fördern von Firmen, die dessen Familie gehören. Auch diese untersucht Brüssel. Sowohl Babiš als auch Toman weisen alle Vorwürfe zurück. Letzte Woche hatte ein anderer vorläufiger EU-Bericht den Ministerpräsidenten und Ex-Unternehmer belastet. Darin heißt es, dass Tschechien womöglich bis zu 17,4 Millionen Euro an Geldern aus anderen europäischen Fonds zurückzahlen muss. Am Dienstag hatten 120.000 Demonstranten in Prag den Rücktritt von Babiš gefordert.
Viele Handys sind offenbar schon beim Kauf, also noch vor dem allerersten Auspacken und Benutzen, mit Schadsoftware infiziert. Hacker haben so leichtes Spiel. Sebastian Tittelbach.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat Testkäufe bei Online-Marktplätzen durchgeführt. Bei mehreren Smartphones in der Preisklasse um 100 Euro wurden die Experten fündig. Schon im Auslieferungszustand sind 2 chinesische Modelle mit Schadsoftware verseucht, das Doji BL7000 und das M-Horse Pure One. Bei zwei weiteren Handys war die Schadsoftware nicht aktiv oder konnte durch ein Update beseitigt werden. Die Bonner Behörde geht nicht von Einzelfällen aus. Im Gegenteil, die entdeckte Schadsoftware soll in Deutschland weit verbreitet sein. Bereits im Februar hatte das BSI vor infizierten Smartphones gewarnt. Besonders gefährlich sei es, wenn mit den betroffenen Handys andere Geräte ferngesteuert werden, zum Beispiel Fenstersicherungen oder Alarmanlagen. Außerdem könnten Hacker von den Handys Bankdaten stehlen. Die Schadsoftware ist so tief im Smartphone verankert, dass Nutzer keine Möglichkeit haben, sie selbst zu entfernen. Dafür müssen Hersteller Updates zur Verfügung stellen. Einzelne Handelsplattformen haben auf die Warnungen bereits reagiert und die betroffenen Geräte vorerst aus ihrem Sortiment genommen.
Apotheken dürfen ihren Kunden beim Kauf eines Medikaments auf Rezept keine Geschenke machen, sagt der Bundesgerichtshof. Gigi Deppe.
Die Packung, Taschentücher als Beigabe oder eine Rolle Lutschbonbons, das geht nicht mehr. Jedenfalls dann, wenn die Apotheke ein verschreibungspflichtiges Medikament verkauft. Auch kleine Geschenke ohne großen Wert können den Wettbewerb verfälschen, sagt der Bundesgerichtshof. Entscheidend eine Gesetzesänderung von 2013. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass zwischen den Apotheken ein Wettbewerb um die Preise entsteht. Dieses Ziel, so die Bundesrichter, dürfe nicht unterlaufen werden, indem für kleine Geschenke eine Ausnahme gemacht werde, nach dem Motto, das sei doch nicht spürbar. Die Preisbindung sei strikt einzuhalten. Damit haben zwei Apotheken in letzter Instanz verloren. Eine Apotheke in Darmstadt hatte Kunden einen Brötchengutschein mitgegeben, wenn ein verschreibungspflichtiges Medikament abgeholt wurde. Und bei einer Apotheke in Berlin gab es einen 1-Euro-Gutschein dazu. Solche Aktionen sind in Zukunft nicht mehr möglich.
Immer mehr Mitarbeiter der angeschlagenen Kaufhof-Warenhauskette wollen das Unternehmen aus freien Stücken verlassen. Denise Friese.
Grund, dass viele gehen wollen, sei ein massiver Vertrauensverlust in das Kaufhof-Management. Die Mitarbeiter könnten nicht erkennen, wie die Warenhäuser wieder erfolgreich werden sollen. Und sie fragten sich, wie Kunden von weniger Verkäufern noch gut beraten werden können. Das vorgelegte Zukunftskonzept müsse überarbeitet werden, fordert der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Züsig. 1.000 Vollzeitstellen sollen abgebaut werden. Wer freiwillig geht, bekommt eine höhere Abfindung, so die Vereinbarung zwischen Management und Arbeitnehmervertretern. Immer mehr Verkäufer melden sich dafür, weil sie sich bei Kaufhof nicht mehr wohlfühlen, sagen Betriebsräte von Rostock bis München. In den Aufenthaltsräumen fließen Tränen, weil die Mitarbeiter völlig verunsichert sind, heißt es zum Beispiel aus Essen. Konkrete Zahlen, wie viele freiwillig gehen wollen, gibt es noch nicht, weil jeder bis Juli Zeit hat, sich zu entscheiden. Die Betriebsräte warnen, wer am Ende nicht über das Freiwilligenprogramm mit Abfindung gehen kann, habe aber innerlich gekündigt. Das Karstadt-Kaufhof-Management hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagiert.
An der Börse, da haben Banken und Immobilienwerte heute den DAX ins Minus gezogen. Ulla Herrmann.
Gegen Mittag gab der DAX seine Tagesgewinne komplett ab. Er ging mit Verlusten von 27 Punkten auf 11.953 aus dem Tag. Die Zinsen im Euroland bleiben noch lange niedrig, zum Leidwesen der Sparer. An der Börse hatten Anleger allerdings wegen der schwächeren Wirtschaft und den vielen Handelskriegen mit noch mehr billigem Geld der Europäischen Zentralbank gerechnet. Dementsprechend herb war die Enttäuschung. Die Europäische Zentralbank hält außerdem am Strafzins für Banken fest, wenn sie ihr Geld beim Frankfurter Institut parken. Die Branche hatte auf Entlastung gehofft. Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank gaben deshalb bis knapp 3% nach. Durch krumme Aktiengeschäfte, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, sollen dem Staat mehr als 5 Milliarden Euro entgangen sein. Nach Medienberichten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zahlreiche neue Verdächtige, darunter auch gegen den früheren Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann. Mit heruntergezogen wurden die Kurse in Frankfurt von Immobilienwerten. Die Berliner Landesregierung will angeblich die Wohnungsmieten ab 2020 für 5 Jahre einfrieren. Wohnungsbaukonzerne wie Vonovia, die frühere Ennington, wie sie einst hieß, Deutsche Wohnen oder Ado Properties vermieten unter anderem Wohnungen und Gewerbeflächen in Berlin. Sie haben in der Hauptstadt gutes Geld verdient. Doch damit könnte es bald vorbei sein, fürchten Investoren. Aktien von Vonovia fallen im DAX allen voran um 4,5%. Bei den Nebenwerten verlieren Deutsche Wohnen, LEG, Adler Real Estate und Ado Properties bis 8%.
Das war der Börsenbericht von Ulla Herrmann. Das könnte interessantes Anschauungsmaterial für einige deutsche Parteien sein. Das Ergebnis der Parlamentswahlen in unserem nördlichen Nachbarland Dänemark. Gestern haben die Dänen ja ein neues Parlament gewählt und sie haben dabei die Sozialdemokraten zur stärksten Kraft gemacht und gleichzeitig die rechtspopulistische Dänische Volkspartei zu einem der ganz großen Wahlverlierer. Wie genau die kommende dänische Regierung jetzt aussehen soll, das ist allerdings noch nicht ganz klar. Carsten Schmiester fasst den Stand der Dinge zusammen.
Ihr habt gewählt, ihr habt entschieden, dass Dänemark eine neue politische Mehrheit bekommt und in eine neue Richtung geht. Und ihr habt eine neue Regierung gewählt.
At Danmark skal have en ny regering.
Mette Frederiksen in der Pose der Siegerin. Die 41-jährige Vorsitzende der dänischen Sozialdemokraten hat es geschafft. Mit ihrer Partei und mit einem politischen Spagat. Klassisch links in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, aber bei einer Asylpolitik, die sich von der bisherigen liberal-konservativen Regierung nicht unterscheidet. Der Lohn für diesen Tabubruch 25,9%. Nicht ganz so viel wie vorhergesagt und sogar ein bisschen weniger als bei der vergangenen Parlamentswahl. Dennoch dürfte Frederiksen die bisher jüngste und erst zweite Regierungschefin in der Geschichte des Landes werden. Der rote linke Block hat nach Auszählung aller Stimmen mit 91 Mandaten im neuen Parlament die absolute Mehrheit erreicht. Frederiksens liberal-konservativer Rivale Lars Løkke Rasmussen hat mit seiner Venstre-Partei zwar zugelegt und kam auf 23,4%, doch sein blauer bürgerlicher Block zusammen mit Populisten, unter anderem der Dänischen Volkspartei, hat die Mehrheit verloren. Rasmussen sprach von einem bittersüßen Ergebnis.
So, kære venner, vi har fået et fantastisk flot valg, men
Liebe Freunde, es war eine tolle Wahl, aber es gibt einen Machtwechsel. Ich habe Mette Frederiksen deshalb angerufen und ihr gesagt, dass ich der Königin das Wahlergebnis mitteilen werde und ich werde ihr auch die Rücktrittserklärung dieser Regierung überreichen. Besonders tief ist die Dänische Volkspartei gefallen. Sie stürzt regelrecht ab, von gut 21 auf 8,7%. Ihr stellvertretender Vorsitzender Søren Espersen wirkte im dänischen Fernsehen zerknirscht. Natürlich sind wir mit einem Ergebnis auf diesem Niveau nicht zufrieden. Wie könnten wir das auch sein? Das kann aber auch der Anfang von etwas Neuem sein, etwas anderem. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Wir haben viele Mandate verloren und das trifft die ganze Partei. Die schon bei der Europawahl für ihre Verhältnisse katastrophal schlecht abgeschnitten hatte. Die Populisten sind rechts überholt worden von zwei neuen, noch extremeren Parteien, von denen es aber nur eine und auch nur knapp über die dänische 2%-Hürde ins Parlament geschafft hat. Dazu hatten ihnen auch die Sozialdemokraten mit ihrer neuen Asylpolitik erfolgreich Konkurrenz gemacht. Als Ministerpräsidentin will Mette Frederiksen die Zahl der Zuwanderer aus nicht-westlichen Staaten weiter beschränken. Sie will eine Arbeitspflicht für anerkannte Flüchtlinge einführen und mehr Abschiebungen durchsetzen. Nicht alle roten Parteien dürfen da mitmachen, Mehrheit hin oder her. Ein größeres Linksbündnis ist deshalb unwahrscheinlich. Eher wird Frederiksen Chefin einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung, die sich dann auf wechselnde Partner stützt. In der Asylpolitik dürfte sie ganz sicher auf Parteien auch aus dem blauen Block angewiesen sein.
Carsten Schmiester berichtete, die Deutsche Bahn sieht offenbar einen größeren Skandal auf sich zurollen. Es geht dabei um dubiose und hochdotierte Beraterverträge mit ehemaligen Manager. Diese Verträge, die wurden möglicherweise über mehrere Jahre hinweg am Aufsichtsrat der Bahn vorbei abgesegnet. Der Konzern will das jetzt unter die Lupe nehmen. Dieter Nürnberger.
Inzwischen hat die Deutsche Bahn AG offiziell bestätigt, dass sie so wörtlich Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Beraterverträgen untersucht. Es gehe um den Zeitraum 2010 bis 2018. Dies betrifft somit im Wesentlichen die Zeit unter dem Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Grube, der im Januar 2017 im Streit um die eigene Vertragsverlängerung überraschend zurückgetreten war. Die Bahn teilte heute lediglich mit, dass auch ehemalige Konzernvorstände von der Untersuchung betroffen sein. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel soll es sich bei den Auffälligkeiten um Zahlungen für lukrative Beraterverträge eines ehemaligen Vorstands handeln, die dieser nach dem Ausscheiden aus dem Konzern neben hohen Abfindungen erhalten habe. Es soll dabei unter anderem auch um die S-Bahn Berlin gehen, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins wurden mehrere Verträge offenbar ohne die übliche und vorgeschriebene Genehmigung durch den Aufsichtsrat geschlossen. Aufsichtsratschef Michael Odenwald spricht von einer, Zitat, schweren Störung des Vertrauensverhältnisses. Er werde dafür sorgen, dass der Sachverhalt ohne Ansehen der Person vollständig aufgeklärt werde. Die Unregelmäßigkeiten fielen wohl bei der internen Revision auf. Inzwischen hat die Deutsche Bahn eine externe Kanzlei mit der Prüfung der Vorfälle beauftragt. Sven Barthol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und zuständig für den Bereich Verkehr, fordert nun Transparenz seitens des Unternehmens.
Es darf auch keine Vorverurteilung geben, aber das, was man hört, scheint es sich ja in einigen Fällen um durchaus gravierende Verstöße zu handeln. Und deswegen möchte ich jetzt einfach die Information bekommen, die, glaube ich, die Öffentlichkeit auch braucht, auch der Deutsche Bundestag braucht, um die Dinge zu beurteilen.
Beraterverträge seien gang und gäbe in vielen Wirtschafts- und Politikbereichen, sagt Barthol. Es könne auch sein, dass ehemalige Mitarbeiter oder auch Vorstände ein solch hohes Expertenwissen haben, dass sie für einzelne Projekte herangezogen würden. Allerdings müssten dann die üblichen Regularien auch eingehalten werden. Der bundeseigene Konzern berief zur Klärung der Fälle inzwischen den Aufsichtsrat in einer Telefonkonferenz zusammen. In der kommenden Woche soll es zudem eine Sondersitzung des Gremiums geben. Auch der Bundesrechnungshof bestätigt inzwischen, dass er ebenfalls Vorkommnisse bei der Deutschen Bahn AG prüfe, allerdings ohne Einzelheiten zu nennen.
Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. Wenn Politikerinnen und Politiker öffentlich und kamerawirksam ein Privatunternehmen loben oder auch unterstützen, dann hat das ganz schnell einen negativen Beigeschmack. Der Vorwurf lautet dann, da macht jemand Werbung. Und das hat eigentlich in der Politik nichts zu suchen. Umso erstaunlicher, dass es trotzdem immer noch passiert. Jüngstes Beispiel ist Julia Klöckner, die Bundesministerin für Landwirtschaft und für Ernährung. Sie hat in einem Videoclip den Nestlé-Konzern gelobt und kommt deshalb jetzt massiv in die Kritik. Panayotis Gavrilis hat die ganze Geschichte.
Fast eine 500.000 Aufrufe hat das Video mittlerweile, in dem Bundesernährungsministerin Julia Klöckner zu sehen ist, neben ihr der Chef von Nestlé Deutschland. Essen und Trinken sei wichtig, aber müsse mit der Umwelt vereinbar und gut für die Gesundheit sein, so Klöckner in dem knapp einminütigen Clip.
Deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die die Bürger gerne mögen.
Klöckner übergibt das Wort an den Vorstandsvorsitzenden von Nestlé Deutschland, Marc-Aurel Börsch.
Ja, also wir unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne.
Beide wirken zufrieden, gut gelaunt, lächeln in die Kamera.
Und ja, darüber haben wir uns heute ausgetauscht.
Dieser Austausch zwischen Konzern und Ministerium stößt dabei auf breite Kritik. Die Unternehmen sind Teil des Problems, sagt der Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch, Martin Rücker. Nestlé habe im Bereich Kinderlebensmittel ein unausgewogenes, überzuckertes Sortiment, so Rücker gegenüber der ARD.
In einer solchen Situation erwarte ich von einer Ministerin, dass sie sich nicht gemein macht mit den Interessen der Unternehmen, dass sie nicht die Unternehmen bewirbt, sondern dass sie vor allem klar macht, dass sie die Aufgabe hat, dieses Problem zu lösen. Und das geht, wenn die Unternehmen nicht mitziehen, dann eben auch nur gegen die Interessen der Unternehmen. Und das wird mir nicht deutlich. Hier ist viel zu viel Nähe im Spiel.
Nestlé werden zudem umstrittene Geschäftspraktiken vorgehalten. Es gibt Berichte, in denen dem Konzern vorgeworfen wird, mit Wasser Geld zu machen aus Regionen, in denen Wasser ein knappes Gut ist. Vor allem in den sozialen Medien ist die Empörung über das Video groß. Es hagelt Kritik von Nutzern, der Opposition und aus den eigenen Reihen. Roderich Kiesewetter schreibt auf Twitter, Zitat, das geht gar nicht, sich als Ministerium so eng an eine Firma zu binden. Warum nicht auch mit den Wettbewerbern von Nestlé, Warum überhaupt? Fragt der CDU-Politiker. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt wirft Klöckner vor, ein Werbevideo für Nestlé gedreht zu haben. Klöckner selbst verteidigt ihr Vorgehen und wirft Nutzern auf Twitter vor, sich nicht mit dem Thema beschäftigt zu haben. Andere Nutzer reagieren zum Teil aber auch mit Beleidigungen auf das Video. Klöckner schreibt, an die Hate-Speaker, weil ich mit Nestlé gesprochen habe, mal eigene Forderungen nachlesen. Das Unternehmen unsere Ziele für bessere Nahrungsmittel umsetzen, ist ein Erfolg, so Klöckner. Ihr Ministerium betont, es gehöre dazu, mit allen Beteiligten zu sprechen, auch mit Unternehmen. Für den Medienrechtsanwalt und YouTuber Christian Solmecke ist der Fall hingegen klar. Im Deutschlandfunk sagte er:
In diesem Fall würde ich schon sagen, dass das Schleichwerbung ist. Es gibt zwar unterschiedliche Urteile der verschiedenen Gerichte zum Thema Schleichwerbung, aber hier hat sich Frau Klöckner ausnahmslos positiv zugunsten eines Unternehmens ausgesprochen. Und da muss man auch gerade, wenn man die Influencer-Urteile der letzten Monate ins Kalkül zieht, sagen, ja, sie hätte das Posting als Werbung kennzeichnen müssen.
Nach der massiven Kritik will sich nun die Medienanstalt Berlin-Brandenburg damit befassen und möglicherweise prüfen, ob es sich hier um unerlaubte Werbung handeln könnte.
Panayotis Gavrilis berichtete und zum Schluss der Sendung noch der Blick in die Tageszeitung von morgen mit Ursula Kissel.
Ja, und in Bremen stehen die Zeichen auf Rot-Grün-Rot, nachdem die Landesparteitage von Grünen und Linken am Abend für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD gestimmt haben. Die Frankfurter Rundschau kommentiert: Wenn das rot-grün-rote Modell gelingen soll, muss allerdings der Wahlverlierer SPD zeigen, dass er verstanden hat. Dazu gehört auch der Abgang von Bürgermeister Sieling. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe erinnern: Am Tag nach dem CDU-Wahlsieg in Bremen hatte sich der christdemokratische Spitzenkandidat Meyer Heder siegessicher gezeigt. Jetzt hat sich die Lage geändert, denn die Grünen haben sich für ein rot-grün-rotes Bündnis ausgesprochen. Das eröffnet die Frage, ob vom ersten Linksbündnis in einem westdeutschen Land eine Signalwirkung für den Bund ausgehen kann. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt: In Bremen zeigt sich, dass die Grünen zwar mit der CDU könnten, aber schlecht mit den Liberalen, die es beim Klimaschutz nicht so eilig haben. Die Grünen haben mehrere Optionen und sie scheuen vor einem linken Bündnis nicht zurück. Ein rot-grün-rotes Bremen wäre ein Experiment im überschaubaren Rahmen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg unterstreicht: Die künftige Regierung weckt viele Erwartungen. Sie wird deshalb vermutlich eine sehr linke Politik betreiben, auch fiskalisch. Natürlich wirkt das über die Landesgrenzen hinaus. Für die Grünen heißt es dann Farbe bekennen. Zum zweiten Thema. Der frühere Krankenpfleger Högl ist in weiteren 85 Fällen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Neue Osnabrücker Zeitung erklärt: Der Name Nils Högl ist wie kein zweiter in der deutschen Kriminalgeschichte verknüpft mit dem Unfassbaren, dem Bösen. Der Mammutprozess ist notwendig gewesen. Jedes Opfer, jeder Angehörige hat einen Anspruch auf Aufarbeitung des individuellen Falls. Das ist sozusagen die kollektive Bringschuld einer Gesellschaft, die es nicht geschafft hat, mit ausreichenden Kontrollmechanismen barbarische Attentate auf wehrlose und hilfebedürftige Kranke zu verhindern. Der Fall Högl hat offengelegt, dass es in Krankenhäusern eine Kultur des bewussten Wegschauens gegeben hat. Die oberhessische Presse aus Marburg betont, Högl hätte nie so viele Menschen töten können, wenn seine Kollegen, die Vorgesetzten, Zweifel und Alarmzeichen ernster genommen hätten. Doch wieder einmal wurde der Ruf eines Konzerns für wichtiger erachtet, als dem Verdacht konsequent nachzugehen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz schreibt, Högl fehle es an Scham, Schuld, Reue und Empathie, hat ein Gutachter dem Serienmörder attestiert. Wie sieht es diesbezüglich mit dem Umfeld aus? Weitere Prozesse, unter anderem gegen ehemalige Kollegen Högls, werden es zeigen.
Ursula Kissel, vielen Dank für diesen Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Fazit in der Radionacht. Bis hierher am Mikrofon war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.